SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, schönen guten Tag. SWR 2 aktuell heute unter anderem mit diesen Themen. Muss Deutschland auf die aktuelle Corona-Welle in China reagieren? Fragen an den FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann. Neue Spannungen in Nahost, der provokative Besuch eines israelischen Ministers auf dem Tempelberg. Und in Deutschland boomt der Emissionshandel. Zu unserem ersten Thema. Die Volksrepublik China wird momentan von einer Corona-Welle überrollt. Seit Anfang Dezember die restriktive Isolationspolitik der kommunistischen Führung aufgehoben wurde. Wie groß die Zahl der Infizierten ist, ist momentan nicht bekannt. Die Regierung veröffentlicht keine Zahlen mehr. Schätzungen einer britischen Datenfirma zufolge sterben täglich rund 9.000 Menschen. Die Zahl werde ansteigen auf etwa 25.000, bis der Höhepunkt der Welle am 23. Januar erreicht sei. Die Besorgnis, dass die Infektionswelle auf andere Staaten übergreift, ist zumindest in einigen Ländern groß. Unter anderem haben die USA eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China eingeführt. Die französische Regierung verlangt negative Tests und hat auf den Flügen von China die Maskenpflicht wieder eingeführt. Auch Spanien und Italien haben reagiert. Die Bundesrepublik hat bislang keine Notwendigkeit gesehen, zu reagieren. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Andrew Ullmann ist nicht nur Obmann seiner Partei im Gesundheitsausschuss, sondern auch Arzt. Herr Ullmann, andere Staaten auch in der EU reagieren, sie verlangen Tests. Wäre es nicht endlich auch an der Zeit, dass die Bundesregierung eine Testpflicht für Reisende aus China verhängt?
Wir sollten erst einmal sehen, welche Ziele diese Testungen haben. Und letztendlich wissen wir über China wenig. Wir wissen, dass es fünfstellige Zahlen an täglich Neuinfizierten in China gibt. Bei 1 Milliarde Menschen ist das natürlich nicht überraschend, die hohen Zahlen jetzt, wo die Restriktionen aufgehoben worden sind. Und letztendlich wissen wir auch mit vorläufigen Daten, dass die Varianten, die in China existieren, eigentlich keine andere sind, die wir ja auch hier bereits kennen, sodass eine Gefährdung der Bevölkerung eigentlich nicht existiert. Wir haben ja gerade erst letzte Woche von allen Virologen letztendlich final gehört, dass wir in der endemischen Phase sind, sodass auch die Bevölkerung nicht ungeschützt gegenüber einem Virus auftritt, sodass hier sehe ich keine unmittelbare Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland oder für Europa.
Aber die deutschen Amtsärzte beispielsweise fordern eine einheitliche Testpflicht.
Ja, das sind Amtsärzte, man sollte vielleicht doch die Virologen und die Infektiologen fragen diesbezüglich, dann welche Ziele haben wir? Wir dürfen ja nicht die alten Fehler wieder begehen, wie wir es Anfang der Pandemie gemacht haben, die auch größtenteils auch verständlich waren. Wir haben eine immunisierte Bevölkerung, wir haben eine Basisimmunität von über 95%. Menschen können sich boostern lassen oder auch nicht. Wir haben auch Medikamente, die man auch behandeln kann. Und wir haben nach wie vor, das wird auch zu wenig auch kommuniziert, Einreisebeschränkungen sowieso aus China, die existieren. Man muss eine gute Erklärung haben, warum man nach Deutschland einreist. Da sehe ich jetzt im Augenblick überhaupt keinen Handlungsbedarf, weil wir einfach jetzt auch weiter sind in der Pandemie.
Sie sehen auch keinen Handlungsbedarf, wenn morgen auf EU-Ebene wieder beraten wird.
Ich finde das immer richtig, dass man auf EU-Ebene mal darüber berät und auch die Sorgen dann auch austauscht. Und es macht ja auch nur Sinn, wenn wir Europa gleich vorgehen. Ich würde sehr gerne sehen, wenn die EU Druck ausüben würde auf China und sagen, wir brauchen mehr Informationen, wie die epidemische Lage in China aussieht. Hier vor allem auch die Möglichkeit von Subvarianten, die existieren. Die chinesische Bevölkerung ist ja schlecht immunisiert. Das ist ja nichts Unbekanntes. Mit der Null-Covid-Strategie sind sie ja kläglich gescheitert. Und da ist natürlich auch die Verantwortung der chinesischen Regierung, hier auch Abhilfe international zu schaffen, dass auch die Daten auch transparent werden.
Auch wenn die Omikron-Variante, die derzeit in China grassiert, für uns nicht so gefährlich wäre, muss man nicht trotzdem besorgt sein, dass eine gefährlichere Mutation entsteht, dass vulnerable Gruppen hierzulande besonders gefährdet sein könnten durch das, was da aus China herüberschwappt?
Ja, und Sie haben es auch richtig gesagt im Konjunktiv. Ich erwarte eigentlich nicht, das ist eigentlich in der Biologie der Viren auch üblich, dass Varianten entstehen, aber in der Regel werden sie nicht virulenter. Das haben wir ja gerade, als der Wechsel von Delta zur Omikron-Variante entstanden ist, ist ja die Aggressivität des Virus eher weniger geworden, als sie stärker geworden ist. Deshalb erwarte ich eigentlich da keine größere Gefährdung diesbezüglich in der bundesdeutschen Bevölkerung oder auch europaweit, weil wir einfach da auch eine andere Situation haben. Und letztendlich kann man sich ja auch überlegen bezüglich der Testpflicht, um nochmal auf Ihre vorhergehende Frage ein wenig einzugehen, dass es natürlich für die Flugreisenden angenehmer ist zu wissen, dass alle in dem Flieger negativ sind im Schnelltest. Das sorgt für ein Wohlbefinden, aber epidemiologisch wird es gar keine Rolle spielen. Und das könnten theoretisch sogar die Fluglinien heute schon verlangen von ihren Passagieren.
Ist das, was Spanien, was Italien, was die USA machen, dann Aktionismus?
Ja und nein. Also ich denke, es ist schon primär Aktionismus, dass man zeigen kann, wir tun etwas wegen der chinesischen Situation. Aber die Immunität beispielsweise in den USA ist auch schon wieder eine ganz andere. Da grassiert übrigens auch eine ganz neue Subvariante. Und da erkennt man auch eindeutig, dass da hier ein Problem ist bezüglich der Immunisierung in den Vereinigten Staaten. Deswegen kann man auch die Situation da ein bisschen besser nachverfolgen. Nichtsdestotrotz halte ich für stichprobenmäßige Kontrollen, halte ich ja für sinnvoll, dass man dann guckt, ob da Varianten entstehen, beziehungsweise auch Abwasserkontrolle an den Flughäfen wäre auch durchaus hilfreich. Aber Grund zur Panik und zur Sorge existiert sicherlich nicht.
Stichwort Italien, mehr als 50% der Reisenden, die aus China am Mailänder Flughafen Malpensa ankamen und getestet wurden, sollen positiv gewesen sein.
Ja, das war ja ein Flieger, nach meiner Information war es ein Flieger davon betroffen. Und dass natürlich dann die Behörden Sorge haben, kann ich absolut nachvollziehen. Aber auch hier wäre auch die Möglichkeit gegeben, von Seiten der Fluglinien zu sagen, wenn Passagiere einsteigen in den Fliegern, dass sie sich vorher testen lassen, sonst können sie nicht einsteigen.
Herr Ullmann, nochmal kurz der Blick nach China. Aus Ihrer Einschätzung, sind die chinesischen Impfstoffe, ist die chinesische Impfstrategie nicht so wirkungsvoll wie Moderna oder BioNTech?
Also die publizierten Daten, und ich kann nur auf diese Daten mich berufen, zeigen eindeutig, dass die mRNA-basierten Impfstoffe, die wir hier in Europa und Nordamerika bekommen, in ihrer Effektivität her besser sind als die chinesischen. Und ist auch nicht überraschend, dass auch durchaus Chinesen Interesse hätten, sich mit den westlichen Impfstoffen impfen zu lassen.
Die aktuelle Corona-Welle in China und die Diskussion um eine Testpflicht für Reisende aus China. Das war der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. SWR 2 aktuell, es ist 12 Uhr und 12 Minuten. Der Bundestag ist das zahlenmäßig größte frei gewählte Parlament der Welt mit 736 Abgeordneten. Das soll sich ändern. Der Bundestag soll kleiner werden. Eigentlich wollte die Ampelkoalition dazu noch im vergangenen Jahr eine Reform des Wahlrechts anstoßen. Einen Gesetzesentwurf gibt es allerdings noch immer nicht. Dafür interne Diskussionen. Stellt sich zu Beginn des neuen Jahres die Frage, wie kann und soll es mit der Reform weitergehen? Aus Berlin dazu unser Hauptstadtkorrespondent Björn Dahke.
Konstantin Kuhle hat im zurückliegenden Jahr viel diskutiert.
Ich habe sehr oft mich mit dem Wahlrecht beschäftigt und man merkt, auch wenn man im Land unterwegs ist, dass vielen Leuten das echt auf der Seele brennt.
Der FDP-Fraktionsvize musste immer wieder erklären, warum im Bundestag 736 Abgeordnete sitzen, obwohl das Gesetz doch nur 598 vorsieht. Schuld sind Überhang- und Ausgleichsmandate. Die wollen SPD, Grüne und FDP abschaffen. Im vergangenen Mai haben die Wahlrechtsfachleute der Ampel einige Vorschläge dazu gemacht. Doch ein Gesetzentwurf lässt weiter auf sich warten. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas wird langsam ungeduldig.
Ich werde sicherlich da auch drücken, denn es sollte schon spätestens Anfang des Jahres, wenn es denn ernst gemeint ist, auch ins Parlament kommen.
Der Druck der SPD-Politikerin hat einen Grund. Die Wahlkreise für die Bundestagswahl 2025 müssen bald zugeschnitten werden.
Das heißt, sie müssen dann im Januar zwingend einen Gesetzentwurf vorlegen, der entschieden wird, weil sonst gilt die alte Reform aus der letzten Legislatur, dass wir von 299 Wahlkreisen auf 280 runtergehen.
Das hatten noch Union und SPD vereinbart, um einen immer größer werdenden Bundestag zu verhindern. Weniger Wahlkreise bedeutet aber auch größere Wahlkreise. Und ein Neuzuschnitt ist für manche Abgeordnete ein Risiko. Was, wenn die eigene Hochburg plötzlich im anderen Wahlkreis liegt? Gedanken, die sich auch in den Ampelfraktionen viele machen, wie der FDP-Mann Kuhle bestätigt.
Es gibt in den Fraktionen auch Diskussionen darüber, wie ist der Wahlkreiszuschnitt, wie stellt man genau sicher, dass die Mandatszahl absinkt. Diese Diskussion, die führen wir jetzt, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da in den nächsten Wochen weiterkommen.
Kuhle und seine Kollegen aus SPD und Grünen schlagen vor, dass Parteien künftig nur noch so viele Sitze im Parlament bekommen, wie ihnen nach dem Ergebnis der Zweitstimmen zusteht. Das wäre vor allem für die CSU ein Problem. Sie gewinnt in Bayern mehr Wahlkreise direkt, als ihr nach den Zweitstimmen zusteht. Kommt die Reform, würden die Wahlkreisgewinner mit den wenigsten Erststimmen leer ausgehen. Wer dann den Wahlkreis im Parlament vertritt, ist noch offen. Der ursprüngliche Plan, den Kreis über eine Ersatzstimme zuzuteilen, stößt nämlich auf großen Widerstand. In der Ampel, in der CDU und vor allem in der CSU. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte schon im Sommer eine Klage angekündigt.
Das ist klar verfassungswidrig. Ich gehe weiter. Das ist eigentlich nahe einem Wahlbetrug mit Ansage.
FDP-Fraktionsvize Kuhle hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben, die Union noch mit ins Boot zu holen.
Da muss einfach CDU und CSU auch mal gesagt werden, liebe Union, ihr müsst auf dem Boden der Tatsachen ankommen. Wenn man einen kleineren Bundestag will, dann geht das nur, wenn es weniger Abgeordnete gibt. Und das betrifft auch euch.
Eine Reform des Wahlrechts brauche eine breite Mehrheit, damit die nächste Regierung es nicht gleich wieder ändert. Nötig sind die Stimmen der Union aber nicht. Die Ampel könnte die Pläne auch allein durchsetzen, wenn sich SPD, Grüne und FDP einig sind. Der Zeitdruck könnte die Chance für die Reform erhöhen. Entweder die Abgeordneten stimmen den Plänen ihrer Wahlrechtsexperten jetzt zu oder die Reduzierung der Wahlkreise beginnt.
Der Bericht von Björn Dacke aus Berlin. Wir gehen in den Nahosten. Neue Spannungen im Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästinensern, die hatten sich schon angekündigt im Vorfeld der Vereidigung der neuen israelischen Regierung. Denn diese Regierung unter Ministerpräsident Netanyahu steht so weit wie noch keine andere in der Geschichte des Landes. Jetzt, nicht einmal eine Woche nach der Amtseinführung, sind diese Spannungen da und deutlich zu spüren. Ausgelöst vom rechtsextremen Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir. Er war in der Vergangenheit schon wegen rassistischer Hetze und Unterstützung einer jüdischen Terrororganisation verurteilt worden. Und er gilt als politischer Brandstifter. Heute Morgen hat er den Tempelberg besucht. Ein umstrittener Akt. Aus Tel Aviv berichtet Bettina Meyer.
Es dürfte als eine der ersten Amtshandlungen der neuen israelischen Regierung im Gedächtnis bleiben. Am frühen Morgen besuchte der frischgebackene Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir den Tempelberg in Jerusalem und sorgte damit für Aufregung. Das palästinensische Außenministerium verurteilte den Gang Ben-Gvirs über die heilige Stätte als Einbruch in die Al-Aqsa-Moschee. Dies sei eine nie dagewesene Provokation, die zu einer Eskalation führen könne. Ein Sprecher der extremistischen Hamas sagte, der Besuch von Ben-Gvir sei eine Fortsetzung der Besatzungsaggression der Zionisten gegen die heiligen Stätten der Muslime und ein Krieg gegen die arabische Identität. Der als rechtsextrem geltende Politiker Ben-Gvir fordert einen besseren Zugang für jüdische Gläubige zum Tempelberg. Er konterte in einem Statement nach seinem Besuch, Israels neue Regierung werde sich nicht von der Hamas bedrohen lassen. Juden werden diesen Berg besteigen. Alle, die uns drohen, bekommen unsere eiserne Faust zu spüren, so Ben-Gvir. Es war das erste Mal seit der Wahl im November und das erste Mal in seiner Funktion als Minister, dass Ben-Gvir die heilige Stätte besuchte. Sie ist für Muslime, Juden und Christen gleichermaßen bedeutend. Laut dem geltenden Status quo ist sie aber einzig den Muslimen zum Gebet vorbehalten.
Der Bericht von Bettina Meyer. Wie heikel so ein Besuch von israelischen Politikern auf dem Tempelberg ist, wurde schon vor fast 23 Jahren klar. Damals besuchte der Oppositionsführer Ariel Sharon das Heiligtum. Und kurz darauf brach die zweite Intifada aus, der blutige Aufstand der Palästinenser. Warum der Tempelberg so umstritten ist, darüber rede ich jetzt mit dem Archäologen und evangelischen Theologen Dieter Viehweger. Er ist auch Direktor des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes in Jerusalem. Herr Viehweger, eigentlich darf doch jeder den Tempelberg in Jerusalem besuchen, also auch Israelis. Warum wird denn der Besuch eines Ministers dann als Provokation gewertet?
Und das hängt natürlich mit der persönlichen Situation zusammen, die Ben-Gvir in diese Lage hineinbringt. Das ist immer eine spannungsreiche Situation seit den letzten Jahrzehnten. Und man kann von israelischer Seite nie so gut die Muslime provozieren, wie wenn man offiziell auf den Tempelberg hochgeht. Und auf der anderen Seite provozieren natürlich die Muslime die Israelis, indem sie alles das, was dort passiert, sofort politisch hochstilisieren. Es ist also inmitten eines Ölfasses wird hier Feuer geworfen.
Der Status quo besagt ja, dass nur Muslime dort oben beten dürfen. Wieso? Warum?
Das ist ein altes mittelalterliches Gesetz. Das ist auch eigentlich von unserer Seite hier kaum zu verstehen. Aber es geht um öffentliches Gebet. Es ist ein Gottesdienstraum, es ist ein heiliger Ort, nämlich der drittwichtigste Islam. Und da dürfen dann eben Christen und Juden nicht beten. Früher hatten sie auch gar keinen Zugang dazu.
Wie muss man sich den Tempelberg eigentlich vorstellen? Was befindet sich dort, was Juden und Muslimen so wichtig ist?
Also historisch sind die Dinge ganz einfach. Dort ist einmal der Tempel des Salomo gewesen. Dann hat auch dort der zweite Tempel gestanden, der nach der Zerstörung durch Nebukadnezar im 5. Jahrhundert dort wieder aufgebaut worden ist. Also das war einmal der Platz, an dem das zentrale Heiligtum der Israeliten gestanden hat. Und dann erst im 7. Jahrhundert, dann wird das islamisch und ist nun eben zum drittwichtigsten Heiligtum geworden mit Al-Aqsa-Moschee und mit dem Felsenturm.
Aber warum gelingt es offenbar nicht, dass beide Seiten dort Seite an Seite beten können?
Ich glaube, das ist ein politisches Problem. Ich glaube, daran haben viele Leute gerade kein Interesse daran. Vielleicht ganz sicher die Hamas nicht und die rechtsgerichteten Leute der islamischen Seite, aber auch die rechtsgerichteten Seite der israelischen Seite. Die sagen natürlich, das ist Israel. Das ist die ewig unzerstörbare Hauptstadt und teilbare Hauptstadt, die wir haben. Und natürlich können wir auch dort alles das machen, was wir tun. Aber es ist eben auch ein politischer Akt und das stört die anderen. Und das bringt sie auf. Und in dieser aufgeheizten Atmosphäre ist das kein Akt der Friedenschaft.
Sie kennen das Land und die Stimmungen dort. Sehen Sie die Gefahr einer neuen Eskalation der Gewalt?
Ich hoffe, dass das nicht kommt. Das kommt natürlich immer eruptiv und keiner kann das voraussehen. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn Leute sagen, das wird eine dritte Intifada und so weiter. Das sollten wir uns alle nicht wünschen. Ich habe nun zwei Intifadas schon erlebt. Die zweite Intifada war ein Bürgerkrieg. Das war schlimm. Sie konnten mit keinem Bus fahren. Sie wurden gesprengt. Also viele Busse wurden gesprengt. Ich habe so etwas einmal gesehen. Das brauche ich kein zweites Mal. Und ich wünsche mir in keinem Fall wieder einen Bürgerkrieg. Also ich hoffe, dass das alles ganz gut vonstatten geht. Es muss einmal in Israel, in Palästina, in Jerusalem wirklich die Probleme angegangen werden, die dahinterstehen. Wer darf beten? Wann darf man beten? Was ist eine Provokation und was ist keine? Ohne das wird es immer wieder zu solchen Situationen kommen und wir werden immer wieder über das gleiche Problem reden.
Aber Herr Viehweger, sehen Sie dazu eine Bereitschaft?
Im Moment nicht, nein. Aber keiner kann sagen, dass die Zukunft Schicksal ist. Wir müssen sie bearbeiten und wir müssen als Europäer diese Bereitschaft von beiden Seiten wirklich einfordern und einfach beiden Leuten sagen, das wird nicht auf 50, 100 Jahre so gut gehen.
Der Archäologe und evangelische Theologe Dieter Viehweger, er ist auch Direktor des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes in Jerusalem. Die teilweise nicht optimale Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Knapp zwei Monate nach der Zwischenwahl in den USA tritt heute der neue Kongress erstmals zusammen. Die oppositionellen Republikaner haben künftig die Mehrheit im Repräsentantenhaus und stellen auch den Sprecher, so etwas wie der Vorsitzende der Parlamentskammer. In der zweiten Kammer, dem Senat, haben die Demokraten von Präsident Biden die Mehrheit. Damit wird die Verabschiedung von Gesetzen deutlich schwieriger. Es muss mehr verhandelt werden, mehr unterschiedliche Interessen müssten berücksichtigt werden, wenn denn überhaupt Kompromisse angestrebt werden. Auch das ist angesichts der verhärteten Fronten in der amerikanischen Politik mehr als fraglich. Aus Washington berichtet Sebastian Hesse zur schwierigen Ausgangslage zu Beginn der neuen Sitzungsperiode.
Amerika gefällt das System der Checks and Balances, wenn Regierung und Parlament nicht in einer politischen Hand sind. Kevin McCarthy behauptet das, der sich heute zum neuen republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses wählen lassen will. Zur Nummer 3 in der staatlichen Reihenfolge nach dem Präsidenten und der Vizepräsidentin.
I'm not going to let them continue to do this runaway spending. I'm not going to let them continue to ignore the.
Ich werde dem unkontrollierten Verprassen von Steuerzahlergeld ein Ende bereiten. Ich will Änderungen in der Energie- und Einwanderungspolitik, so McCarthy. Dass die Republikaner ihre im November gewonnene Macht konsequent nutzen werden, um unliebsame Gesetzgebungsvorhaben zu blockieren, daran ließen sie nie einen Zweifel. Für eigene Initiativen fehlt ihnen jedoch ohne Senatsmehrheit die Gestaltungsmacht. Was sie aber künftig können, ist der Regierung stärker auf die Finger schauen in Form von Untersuchungsausschüssen.
Come January 3rd, we'll have an investigation of why the border has become the situation it is.
Ab dem 3. Januar werden wir untersuchen lassen, wie es zu der Situation an der Grenze kommen konnte, kündigt der Nachfolger von Nancy Pelosi mantraartig an. Die angeblich unkontrollierte Einwanderung entlang einer angeblich offenen Südgrenze ist eines der zentralen republikanischen Reizthemen. Ebenfalls vom Kongress untersuchen lassen wollen sie den chaotischen US-Truppenabzug aus Afghanistan sowie die Geschäftsbeziehungen des Präsidentensohnes Hunter Biden nach China und in die Ukraine. Das Tauziehen zwischen Weißem Haus und Kapitol, zwischen den Parteien und den Parlamentskammern, es wird erbitterter. Das weiß auch Chuck Schumer, der Fraktionschef der Demokraten im Senat.
My fellow Democrats, we're not going to get everything we want.
Meine lieben Mitdemokraten, wir werden nicht alles bekommen können, was wir haben wollen, so Schumers Appell an die eine Senatshälfte.
I say to the Republican senators, we are willing to work with you to get things done for the American people.
Den Republikanern sage ich, wir sind bereit, mit euch zusammenzuarbeiten. Wie viel Kooperation bei Grenzsicherung und Klimaschutz möglich sein wird, das muss ich erst noch zeigen. Vielleicht ändert sich das Miteinander ein wenig dank der Verjüngung des Parlamentes. Schumers Partei stellt ab heute den ersten Parlamentarier der Generation Z, der zwischen Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre geborenen Maxwell Frost, 25 Jahre jung. Er sei nicht angetreten, um einen Verjüngungsrekord aufzustellen, sagt Frost, sondern um Florida im Repräsentantenhaus in einer Zeit der tiefer werdenden Spaltung zu vertreten. Besagte Spaltung ein Stück weit zu überwinden, diese Aufgabe obliegt dem Kongress, wo das Durchschnittsalter zuletzt bei 58 Jahren lag, zunehmend einer jüngeren Generation.
Aus Washington der Bericht von Sebastian Hesse. Es ist 12.26 Uhr und damit Zeit für das Wirtschafts- und Börsenthema des heutigen Tages. Luftverkehr, Kraftwerke, große Industrieanlagen, sie alle müssen seit einigen Jahren für ihren CO2-Ausstoß Zertifikate kaufen. Mit dem Verkauf dieser Verschmutzungsrechte hat Deutschland im vergangenen Jahr 13,2 Milliarden Euro eingenommen. So viel wie noch nie. Sina Rosenkranz aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie kommt es denn zu diesem Rekord?
Ja, ich habe mir das mal genauer angeschaut, weil zuerst denkt man ja, aha, die Unternehmen haben wieder mal mehr CO2 ausgestoßen, also die Umwelt stärker verpestet und dafür eben auch mehr Geld zahlen müssen. Stichwort Comeback der Kohlekraftwerke. Aber so einfach ist es nicht, sondern es spielen da eher andere Faktoren eine Rolle. Zum einen sind die Preise für die CO2-Zertifikate im vergangenen Jahr extrem angestiegen. Hängt zum einen mit der Energiekrise und dem Chaos auf den Energiemärkten zusammen. Zum anderen wird die Menge der verfügbaren Zertifikate jedes Jahr stärker begrenzt. Und das soll jetzt übrigens noch stärker und noch schneller gehen, wurde erst vor ein paar Wochen auf EU-Ebene beschlossen. Also die Preise für Emissionsberechtigungen waren im vergangenen Jahr extrem hoch. Und das hat eben dazu geführt, dass die Einnahmen gestiegen sind, obwohl in Summe weniger Zertifikate versteigert wurden.
Können wir noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie funktioniert der Emissionshandel und welche Firmen müssen eigentlich zahlen?
Ja, ist nicht ganz unkompliziert. Den europäischen Emissionshandel, den gibt's schon seit 17 Jahren. Seitdem müssen Unternehmen, die besonders viel CO2 ausstoßen, also zum Beispiel Stahlhütten, Zementfabriken, Kraftwerke in der EU für jede Tonne CO2, die sie ausstoßen, ein Zertifikat kaufen und abgeben. Manche Branchen bzw. Unternehmen bekommen Zertifikate bislang kostenlos, weil sie im internationalen Wettbewerb keinen Nachteil haben sollen bzw. ihre Produktion nicht verlagern sollen. Das hat aber auch dazu geführt, dass es in der Industrie vor allem in den vergangenen 10 Jahren kaum einen Rückgang von CO2-Emissionen gegeben hat, sondern eigentlich hauptsächlich in der Stromwirtschaft. Deshalb soll diese kostenlose Zuteilung jetzt schrittweise auch auslaufen. So, das ist der europäische Emissionshandel. In Deutschland gibt es seit 2021 zusätzlich eine CO2-Abgabe für Heizöl, Gas und Sprit. Wird auch bald in der ganzen EU kommen, betrifft Privatleute, aber eben auch alle Firmen. Und das Geld aus beiden Instrumenten fließt in einen deutschen Topf, den sogenannten Klima- und Transformationsfonds. Und da kamen eben im vergangenen Jahr die besagten 13 Milliarden zusammen.
Stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn mit dem Geld?
Das Geld wird in Klimaschutzmaßnahmen gesteckt, also in die Weiterentwicklung der E-Mobilität, in den Aufbau einer Wasserstoffindustrie, Förderung von energieeffizienten Gebäuden. Aber es gibt jetzt auch die Forderung, zum Beispiel vom Bundesumweltamt, das Geld auch wieder zum Teil zurückfließen zu lassen an Verbraucherinnen und Verbraucher, um vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen in der Energiekrise zu entlasten.
So viel zu den Rekordeinnahmen im Emissionshandel. Schauen wir zum Schluss noch mal kurz auf die Börse.
Ja, auch heute geht es deutlich rauf für den DAX am Mittag um rund 14.240 Punkte, ein Plus von 1,2%.